Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Manch einer wird sich verwundert die Augen reiben, wenn er Sätze wie diese hört: Kernenergie treibt heute die Zukunft an. Vor allem in Deutschland sind wir davon doch längst weg. Ist richtig, aber unter der Headline Kernenergie treibt heute die Zukunft an hat in Brüssel heute der erste politische Gipfel zur Atomenergie stattgefunden. Nicht etwa, um rauszukommen aus der Atomkraft, sondern dem genauen Gegenteil. Caroline Born.
Das Treffen fand in der Nähe des Brüsseler Wahrzeichens statt, dem Atomium. Mit seinen 9 gigantischen Atomen, 100 Meter hoch und 1958 erbaut, damals als Symbol für die friedliche Nutzung der Kernspaltung. Vertreter von 35 Staaten kamen dort zusammen, neben EU-Staaten auch die USA, China und Japan, um, so formuliert es Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, die Atomkraft aus der Geiselhaft zu befreien.
We would like to get out of that hostage position of the nuclear energy and approach and consider it as it is.
Man solle, sagt Orban, Kernkraft als die einzige Energiequelle betrachten, die keine schädlichen Emissionen ausstößt und in großen Mengen verfügbar ist. In einer Erklärung bezeichnen die teilnehmenden Staaten Atomkraft als zuverlässige emissionsfreie Stromerzeugungsquelle und als stabiles Rückgrat für saubere Energiesysteme. Dieses Potenzial wolle man voll ausschöpfen, heißt es weiter. Durch den Bau neuer Atomkraftwerke, einer Laufzeitverlängerung für bestehende Anlagen sowie den Einsatz neuerer und kleinerer Reaktoren. Zu dem Gipfel haben Belgien und die Internationale Atomenergiebehörde eingeladen. Er hängt nicht mit dem EU-Gipfel zusammen, fand aber im Vorfeld statt, da die Staats- und Regierungschefs sowieso in Brüssel waren. Die EU ist beim Thema Atomkraft in 2 Lager gespalten. Länder wie Deutschland, Österreich und Dänemark lehnen sie ab. Die Bundesrepublik, die im vergangenen April ihren Ausstieg vollzogen und die letzten Meiler abgeschaltet hat, hat nicht am Treffen teilgenommen, wohingegen andere EU-Staaten einsteigen wollen, Polen oder Italien. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen formuliert entsprechend vorsichtig.
In countries that are open to the technology, nuclear technology can play an important role in the clean energy transition.
In Ländern, die dieser Technologie offen gegenüberstehen, könne Nuklear eine wichtige Rolle beim grünen Wandel spielen, so von der Leyen. Vor rund einem Jahr hat sich eine Atomallianz gebildet, angeführt von Frankreich, das einen Großteil seines Stroms aus Kernkraft bezieht. Mit dabei sind vor allem osteuropäische Länder wie Tschechien, die Slowakei und Rumänien, ebenso Schweden, Belgien und die Niederlande. Einige Länder planen, neue Anlagen zu bauen oder sind bereits dabei. Für Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron hat es Priorität, aus fossilen Energien auszusteigen und auf erneuerbare sowie Atomkraft umzustellen. Erneuerbare Energien seien zwar ein guter Ansatz, um CO2-arm Strom zu erzeugen,
which is a very smart way to produce low carbon energy, but it's not pilotable, matter of fact.
Aber eben nicht verlässlich, betont Macron. Auf Drängen Frankreichs hat die EU in der Vergangenheit die Technologie immer wieder mit neuen Fördermöglichkeiten gepusht. Eine knappe Mehrheit von 14 Staaten hat sich der Atomallianz angeschlossen. Sie sind sich einig in ihrem Optimismus, der in Brüssel nur gestört wird durch den Protest von Umweltorganisationen. Aktivisten von Greenpeace seilen sich vom Dach ab. Über 600 Organisationen haben außerdem einen Brief formuliert. Der Vorwurf: Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes würde versucht, öffentliche und private Investitionen in den Atomsektor zu lenken. Die Pläne der Atomallianz kritisieren sie als bloße Fantasien, den Bau von Atomkraftwerken als teuer, langwierig und riskant.
Und zeitgleich zu den Ideen und Plänen von Befürwortern der Atomenergie aus rund 30 Staaten ist heute eine Studie veröffentlicht worden in Deutschland, die sich mit neuen Technologien für die Gewinnung von Atomenergie beschäftigt. In Auftrag gegeben hat sie das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung und Leiter dieser Forschungsabteilung ist Jochen Alswede. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Es geht um neuartige Reaktoren der sogenannten 4. Generation, wurden eben schon mal kurz angesprochen. Was sind das genau für Reaktoren?
Ja, die meisten Atomkraftwerke, die es im Moment auf der Welt gibt, sind sogenannte Leichtwasserreaktoren. Das heißt, das sind Atomkraftwerke, die insbesondere dadurch funktionieren, dass sie durch normales Wasser gekühlt werden und die Kettenreaktion, die die Energie erzeugt, eben durch Uran passiert. Es gibt aber seit vielen Jahrzehnten auch immer wieder Überlegungen und Konzepte, Atomkraft auf andere Funktionsweisen zu stellen. Und da gibt es einen ganzen Zoo von verschiedenen Möglichkeiten und Konzepten. Das reicht von Reaktoren, die bleigekühlt beispielsweise sind und Plutonium produzieren, bis hin zu Reaktoren, die auf einer Salzschmelzebasis funktionieren und der Brennstoff flüssig vorliegt. Und insgesamt haben wir in dieser Studie 7 verschiedene von diesen Reaktorprinzipien untersuchen lassen und dort eben geschaut oder schauen lassen, haben sie Vor- oder Nachteile.
Und in diese Reaktoren werden tatsächlich große Hoffnungen gesetzt, vielleicht eine der größten, dass sie weniger Abfälle produzieren. Stimmt das?
Also diese Hoffnungen, die werden in der Tat geweckt seit vielen Jahrzehnten. Und das war auch der Grund für uns als Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung als Fachbehörde, uns dem Thema zu widmen und zu schauen, sind diese Versprechungen eigentlich richtig. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass keines dieser Reaktorkonzepte dazu führt, dass ein Endlager für hochradioaktive Abfälle überflüssig werden würde. Man muss dazu sagen, dass diese Reaktoren auch eben nicht neu sind. Deswegen sprechen wir auch von eher Alternativen als von neuartigen Reaktorkonzepten. Beispielsweise Salzschmelzereaktoren wurden schon in den 50er, 60er Jahren als Versuchsreaktoren gebaut. Die Ideen sind nicht neu, sie konnten sich aber bis heute nicht durchsetzen. Und wir haben eben jetzt nochmal eine Gesamtschau machen lassen in einer wissenschaftlichen Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass möglicherweise, wenn diese Reaktoren mal einsetzbar wären, vielleicht etwas weniger von dem hochradioaktiven Abfall anfallen würde, aber auf keinen Fall so wenig, dass man auf ein Endlager für hochradioaktive Abfälle verzichten könnte.
Das heißt, diese Argumentation, dass diese Reaktoren auch viel sicherer werden, ist auch hinfällig.
Wir sehen, und da muss man dann differenzieren, in den verschiedenen Überlegungen, in den verschiedenen Konzepten durchaus, dass wenn man sie realisieren kann, wie gesagt, das ist ein großes Wenn, dann könnte es auch einzelne sicherheitstechnische Vorteile geben. In der Frage der Störfallsicherheit beispielsweise gibt es da durchaus einzelne Möglichkeiten, auch gegenüber häufigen Reaktoren die Situation zu verbessern. Man muss nur eben in der Gesamtschau sagen, dass oftmals Vorteile auf der einen Seite, beispielsweise sozusagen in der Betriebssicherheit, dann möglicherweise mit Nachteilen woanders erkauft werden. Und das Erkauftwerden ist tatsächlich auch sehr, sehr direkt gemeint. Wir sehen eben, dass die Ansprüche dann an die Realisierung so hoch sind, dass die Kosten für diese Projekte einfach sehr groß sind, sodass die AutorInnen der Studie zum Ergebnis kommen, dass die Realisierung dieser Reaktoren wirklich noch Jahrzehnte in der Zukunft liegt und deswegen im Bereich des Klimaschutzes und der Energiesicherheit uns nicht viel helfen werden.
Und würde auch das Argument der Wirtschaftlichkeit in Frage stellen oder gilt das nur für die Entstehung als solches? Weil ja auch alle immer sagen, dass diese Reaktoren wirtschaftlich effizienter wären.
Die AutorInnen kommen zu dem Ergebnis, dass sie natürlich im Moment wirklich nur auf Basis der, ja, der oft Papierkonzepte, die es dazu gibt. Bei manchen gibt es zwar auch Versuchsanlagen, aber oftmals nur Papierkonzepte, dass da natürlich die Unsicherheiten der wirtschaftlichen Prognose sehr, sehr groß sind. Aber sie kommen zu dem Ergebnis, dass es nicht erwartbar ist, dass die Reaktoren auch nur das Preisniveau erreichen in absehbarer Zeit, das die heutige, ich sag mal, normale Kernkraft erreicht. Und wir wissen ja schon da, dass die Kosten sozusagen von erneuerbaren Energien sinken, während die Kosten im Bereich der Nuklearenergie, das sehen wir an vielen internationalen Beispielen, eher steigen.
Nach all dem muss man sagen, die Forderung, die heute aus Brüssel kommt, nach dem Einsatz von neueren und kleineren Reaktoren, ist also erstmal auf Jahrzehnte hin schlichtweg keine Option.
Die AutorInnen kommen definitiv zu der Schlussfolgerung, dass wir es einfach nicht sehen werden, dass im signifikanten Maßstab diese Reaktoren tatsächlich Strom erzeugen werden, weil die Entwicklungshürden, weil die Sicherheitsfragen noch viel zu groß sind. Und wie gesagt, auch wenn diese Fragen gelöst werden würden, muss einem immer klar sein, dass man diese Reaktoren bauen würde in einer Situation, wo man nicht auf ein Endlager verzichten könnte. Die Entsorgungsproblematik bleibt auch bei diesen Reaktoren, auch wenn sie möglicherweise etwas entschärfen könnten. Um ein Endlager kommt man nicht herum, auch bei diesen Systemen.